Eiserne Flöte Nummer 73. Xue Feng weist ein Mönch ab. Ein Mönch kam zu Xue Feng und machte eine förmliche Verbeugung. Xue Feng gab dem Mönch 5 Stockhiebe. Worin habe ich gefehlt? Fragte nun der Mönch. Der Meister verabreichte dem Mönch 5 weitere Stockhiebe und schrie ihn an, er solle hinaus. Setzt euch bequem, wenn ihr wollt. Eine von ganz vielen Geschichten, wo ein Mönch zu einem Meister kommt und sofort Schläge kriegt und rausgeschmissen wird. Sehr unfreundlich das Ganze. Als ich anfing, mich mit Buddhismus zu beschäftigen, langer, langer Zeit, habe ich dieses Reklamheftchen Reden des Buddha erstanden. Enthält eigentlich nur Sachen aus dem Pali-Kanon. Und eigentlich war das nicht das, was ich erwartet hatte. Ich kam so ein bisschen aus einem Yoga-Meditationshintergrund und ich hatte gehofft, dass man da jetzt auch irgendetwas in der Richtung findet. Das war aber nicht so, sondern es eigentlich relativ trocken Geschichten aus der buddhistischen Lehre. Aber manche Sachen sind einfach auch sehr bildhaft und haben sich mir eingeprägt. So. Regel des buddhistischen Ordens gehörte, dass es eine Feier namens Uposatha gab. Uposatha ist ein Bekenntnis der Übertretung der Vorschriften vor der gesamten Mönchsgemeinschaft. Also, das hier ist ein Ausschnitt aus einem Sutra, den ich jetzt vorlese. So wurde es von mir gehört, so fängt jedes Sutra an, um zu zeigen, ich war dabei. Einst weilte der Erhabene in dem Ostpark bei der Stadt Savatthi in der Halle der Mutter des Migara. Zu jener Zeit nun, an dem Tage, da die Uposatha-Feier stattfand, saß der Erhabene von der Mönchsgemeinde umringt da. Und während die Nacht verstrich und die erste Nachtwache zu Ende ging, erhob sich der ehrwürdige Ananda von seinem Sitze, warf den Mantel über seine Schulter, reckte vor dem Erhabenen die gefalteten Hände aus und sprach zu seinem Meister. Es schwindet die Nacht dahin. Die erste Nachtwache ist vergangen. Schon lange weilt die Mönchsgemeinde zusammen. Es möge der Erhabene das Patimokka, das ist das Verzeichnis der Verstöße gegen die Ordensregeln, für die Mönche verkünden. Obwohl er so aufgefordert wurde, schwieg der Erhabene still. Zum zweiten Mal erhob sich der ehrwürdige Ananda von seinem Sitz, während die Nacht verstrich und die mittlere Nachtwache verging, legte den Mantel über eine Schulter, reckte die gefalteten Hände nach dem Herrn aus und sprach zu dem Erhabenen: Herr, es geht die Nacht dahin, die mittlere Nachtwache ist vergangen, schon lange ist die Mönchsgemeinde vereint. Es möge der Erhabene für die Mönche das Patimokkha verkünden. Zum zweiten Mal aber blieb der Erhabene still. Zum dritten Mal erhob sich der ehrwürdige Ananda von seinem Sitz, während die Nacht schon schwand, die letzte Nachtwache verging, die Morgenröte aufstieg und die Nacht ein frohes Gesicht erhielt. Er legte seinen Mantel über seine Schulter, reckte die gefalteten Hände nach dem Erhabenen aus und sprach zu seinem Meister dies: Dahingeschwunden, Herr, ist die Nacht. Die letzte Nachtwache ist vergangen. Emporgestiegen ist die Morgenröte und die Nacht zeigt ein frohes Antlitz. Schon lange ist die Mönchsgemeinde versammelt. Es möge der Erhabene das Patimokkha für die Mönche verkünden. Nicht ist diese Versammlung rein, Ananda. Da überlegte sich der ehrwürdige Mahamoggallana, an welches Wesen hat der Erhabene wohl gedacht, als er sagte: Nicht ist diese Versammlung rein. Und der ehrwürdige Mahamoggallana sann nach, indem er diese ganze Mönchsgemeinde völlig in seinem Geiste umschloss. Da schaute er fürwahr einen Menschen von schlechtem Charakter, der bösen Dingen folgte, dessen Lebenswandel unrein und zweifelhaft war, der sein Tun verborgen hielt, der kein Asket war, obwohl er vorgab, ein Asket zu sein, und keinen heiligen Lebenswandel führte, obwohl er so tat, als hätte er sich diesem hingegeben. Einen, der in seinem Innern verfault war, von Begierden erfüllt, von Natur unrein, den sah er inmitten der Mönchsgemeinde. Er erblickte ihn, erhob sich von seinem Sitze und begab sich zu dem Platz, wo dieser Mensch sich befand. Zu ihm gelangt, sprach er: Steh auf, mein Bruder, der Erhabene hat dich gesehen. Ein Zusammenleben mit den Mönchen ist für dich nicht möglich. Der Mann aber schwieg hierauf. Zum zweiten Male sprach der ehrwürdige Mahamoggallana da zu ihm: Steh auf, Bruder, der Erhabene hat dich gesehen. Nicht gibt es für dich ein Zusammenleben mit den Mönchen. Zum zweiten Mal aber blieb dieser Mensch stumm. Da forderte der ehrwürdige Mahamoggallana diesen Mann zum dritten Male auf, aber auch zum dritten Male verharrte er schweigend. Und der ehrwürdige Mahamoggallana ergriff ihn beim Arm, führte ihn hinaus aus dem Torraum, legte den Bolzen vor die Türe und begab sich zu seinem Meister. Zu dem Erhabenen hingelangt, sprach er: Hinausgebracht habe ich, Herr, diesen Menschen. Rein ist die Versammlung. Der Erhabene möge für die Mönche das Patimokkha verkünden. Verwunderlich, Mahamoggallana, erstaunlich ist dies, wie jener böse Mensch nicht früher, als bis er am Arm ergriffen wurde, hinweggehen wollte. Eine sehr bildliche Darstellung.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das gewesen sein muss. Man kann es wirklich sehen. Die ganze Gemeinde sitzt da, schweigend, so wie wir hier. Also, wenn der Jiggy jetzt irgendwie etwas nicht macht, sitzen alle da und warten. Geht's weiter. Jicky eingeschlafen. Vergessen, dass Yasa vorbeigeht. Niemand macht etwas. Alle sitzen da und warten, dass etwas passiert. Und es passiert nichts. Und so wie diese Struktur ist, kann auch niemand etwas sagen. Ananda, als der persönliche Aufwärter des Buddha, ist der Einzige, der sich traut, etwas zu unternehmen. Und auch das, nachdem schon die erste Nachtwache, wo es eigentlich hätte anfangen müssen, nachdem die erste Nachtwache schon verstrichen ist und geht zum Buddha. Meister. Patimokkha. Wir warten hier schon seit 2 Stunden. Und er sagt nichts. Nichts. Nach den Regeln guter Dramatik passiert das Ganze natürlich 3-mal. Und auch sehr schön dargestellt, nach dem 3. Mal, statt dass der Buddha eine ausführliche Erklärung gibt, sagt er nur, nicht ist diese Versammlung rein. Punkt. Mehr nicht. Und dann wechseln die Handelnden. Auf einmal taucht Mahamoggallana auf. Warum gerade der zumindest im Pali-Kanon gibt es ein paar Nachfolgekandidaten des Buddha. Der eine war Shariputra, der auch der Feldherr der Lehre genannt wurde. Der andere war Moggallana, der für seine tiefen meditativen Erfahrungen bekannt war. Kashyapa hatte den Vorteil, dass er die beiden überlebt hat. Shariputra und Moggallana sind beide vor dem Buddha gestorben. Ein indischer Arbeitskollege von mir sagt, wenn ich ihn nach einem bestimmten Inder frage, ob das ein gutes Restaurant ist, that wouldn't be my first choice. Das wäre nicht meine erste Wahl. Kashyapa war nicht die erste Wahl des Buddha. Es war der einzige, der noch da war. Also, gerade für Zen wäre Moggallana eigentlich die klassische Vorbildfigur der Meditationserfahrene. Und aufgrund seiner tiefen Meditationserfahrung sagt man Moggallana eben auch nach, dass er übernatürliche Kräfte hatte und ähnlich wie der Buddha das göttliche Auge, womit er alles sehen konnte. Also konnte Moggallana genauso wie der Buddha sich diese Versammlung angucken, hat die Augen geschlossen, hat sich vorgestellt, einen nach dem anderen. Und irgendwann hat er einen gefunden, der da nicht hinpasste. Ein Menschen von schlechtem Charakter, der bösen Dingen folgte, dessen Lebenswandel unrein und zweifelhaft war, der sein Tun verborgen hielt, der kein Asket war, obwohl er vorgab, ein Asket zu sein, und keinem heiligen Lebenswandel führte, obwohl er so tat, als hätte er sich diesem hingegeben. Einen, der in seinem Innern verfault war, von Begierden erfüllt, von Natur unrein, den sah er inmitten der Mönchsgemeinde. Dann findet er ihn, geht zu ihm hin und sagt ihm, steh auf, mein Bruder. Ein Zusammenleben mit den Mönchen ist für dich nicht möglich. Auch aus Gründen der Dramatik 3-mal wiederholt,
Und als der immer noch nicht reagiert,
wird er halt mit Gewalt entfernt.
Diese Geschichte soll eigentlich erläutern, wie
der Orden funktioniert.
Der Orden hat eine soziale, man könnte auch sagen, eine sozialpolitische Funktion für die Lehre des Buddha. Es ist ganz wichtig, dass
der Orden angesehen ist, dass man dem Orden vertrauen kann.
Und zwar deshalb, weil der Orden nur dann unterstützt wird, weil die Mitglieder des Ordens nur dann Almosen bekommen, wenn sie vertrauenswürdig sind. Und deswegen muss der Orden auch dafür sorgen, dass er eine vertrauenswürdige Organisation bleibt und muss Leute, die dieses Ansehen missbrauchen, ausschließen. Das ist der eigentliche Hintergrund dieser Geschichte, was damit erklärt werden soll. So habe ich das, als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, aber nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ging es auf jeden Fall so, dass ich dachte, das ist aber ganz schön hart.
Der ist da irgendwo in dieser Mönchsgemeinschaft, der hängt da irgendwo dazwischen. Also wahrscheinlich denkt er ja von sich, dass das ein guter Weg ist.
Und jetzt schaut ihn irgendjemand an,
prüft seine Absichten mit seinem göttlichen Auge und sieht, er ist unrein, hat Begierden.
Gibt vor, etwas zu sein, was er nicht ist.
Ein Asket ist in Wirklichkeit gar kein Asket. Führt einen unreinen Lebenswandel. Ist ungenügend.
Taugt nichts. Wenn man den strengen Maßstab aus dieser Geschichte auf sich selbst anwendet, wie ich es damals getan habe, kann man sich eigentlich nur schlecht fühlen und denken, ich gehöre eigentlich nicht dazu. Zu dieser Versammlung der Reinen. Gilt nicht für jeden. Es gibt vielleicht Leute, die das von sich selbst sagen würden, dass sie so rein sind oder dass sie so einen reinen Lebenswandel haben. Bei mir war das auf jeden Fall nicht so, dass ich mich so fühlte. Asket? Nö, eigentlich nicht.
Also, wenn man den wichtigsten Schülern des Buddha glauben darf, oder sogar dem Buddha, ich darf nicht mitmachen, ich darf nicht mitüben, nicht gut genug.
Das Interessante daran ist, für mich, dass das eigentlich etwas ist, was ich hinzugefügt habe. Das kommt in dieser Geschichte gar nicht vor, sondern ich habe diese Geschichte auf mich bezogen. Es geht um einen bestimmten Mönch vor 2500 Jahren, der aus irgendwelchen Gründen für unrein erklärt wurde und nicht dazu passte. Aber ich habe das auf mich bezogen, auf meine eigene Unvollkommenheit. Und in Frage gestellt, ob ich überhaupt qualifiziert bin, Buddhismus zu praktizieren. Ob das, was ich übe, ob der Anspruch, den ich an mich selbst stelle, hoch genug ist. Und ob Leute, die so ernsthaft wie der Buddha und seine damalige Gemeinschaft praktizieren, mich nicht zu Recht ausschließen würden. Also schade ich nicht eigentlich einer Gemeinschaft, in der ich unterwegs bin, dadurch, dass ich diesen Ansprüchen nicht genüge, ist das schlecht für die anderen, wenn ich dabei bin. Dass man überhaupt auf so einen Gedanken kommt, oder dass ich auf so einen Gedanken komme, liegt daran, dass wir, oder viele von uns, in uns ein Gefühl haben, ungenügend zu sein. Und dass wir bestimmte Sachen auch anziehen und uns anziehen. Egal welche Art von Buddhismus man sich auswählt, es ist auch immer ein bisschen so, dass es eine Form ist, die mir selbst entspricht, meinen Sichten von der Welt, meiner Sicht, wie Buddhismus funktionieren könnte, meinen Ansprüchen an mich selbst. Zen-Leute zum Beispiel stehen ganz offensichtlich auf Disziplin, Strenge, Humorlosigkeit, Selbstbestrafung. Wirklich Selbstbestrafung. Das kann man in ganz vielen Geschichten über Zen hören oder lesen, dass Leute mit leuchtenden Augen über Zen erzählen, dass das so eine Art Brennnessel ist. Und sagen, je brennnesseliger, desto authentischer, desto echter das Zen. Also, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Leute, die sich mit Zen beschäftigen, diese Neigung haben, sich selbst so zu sehen. Also es steckt da auch ein bisschen etwas drin von, ich muss bestraft werden. Ich bin ein unartiges Kind, muss mit einer sehr strengen Übung bestraft werden. Das ziehen wir uns gerne an. Und wenn wir dann solche Geschichten hören von einem Mönch, der abgewiesen wird und angeschrien wird und geschlagen wird und rausgeschmissen wird, denke ich, ja, genau richtig. Bestrafe mich. Bestrafe mich. Als ging es darum, mich selbst zu bestrafen. Als ging es darum, mein Ich, mein normales, ich sage mal gesundes, gesellschaftliches Ich zu zerstören. Also ging es darum, dass ich mich möglichst schlecht fühle. Und das wiederum führt leider manchmal dazu, dass wenn wir feststellen, dass wir in einen Zustand reinkommen, der unangenehm ist, schmerzhaft, dass wir dann automatisch sagen, das ist richtig, muss ich tiefer rein, mehr davon, mehr von dem Gleichen. Je schlechter es mir geht, desto besser. Für Zen-Lehrer hat das den schönen Seiteneffekt, dass sie sich jede Übertretung und jeden Missbrauch erlauben können, weil die Schüler ja immer denken können, das ist ja eine Belehrung. Also wenn der jetzt mein Auto beschlagnahmt, dann tut mir das weh. Also ist das gut für mich. Und wenn der das aus reinem Egoismus macht, dann tut mir das ja noch mehr weh, dass mein Lehrer sein großartiges Bild kaputt gemacht hat. Noch besser für mich. Mehr von dem Gleichen. Und es kann eben auch dazu führen, diese unsere Sicht, diese Selbstzweifel, die in uns angelegt sind, dass wir sie weiter füttern. Es wird im Zen ganz oft von großem Zweifel geredet. Hatten wir gestern, ne? Erwecke einen großen Zweifel in dir. Daigidan. Großer Zweifel, große Erleuchtung, wird gesagt. Und wiederum, so wie wir gestrickt sind, denken wir oft, unser an uns selbst rumgenörgel und perfektionistische an uns selbst rumfeilen uns nie genug sein können und unser Selbsthass hätte etwas mit einem Weg zur Befreiung zu tun. Das führt nicht in diese Richtung. Und es ist wichtig, sich das klar zu machen, dass das vollkommen verschiedene Sachen sind. Dass auch die Abweisung, die ein Meister, ein Mönch, wie in dieser Geschichte gibt, etwas ganz anderes zum Hintergrund hat. Es geht nicht darum, den fertig zu machen. Niemals. Sondern es geht darum, dem Mönch zu mehr Freiheit zu verhelfen. Tatsächlich können wir auch in vielen Koans sehen, dass das kein modernes, heutiges Phänomen ist, sondern dass das früher auch schon passiert ist. Dass ein Mönch einen Schüler abweist und der dann die ganze Nacht drüber nachdenkt, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Und was ganz wichtig ist, sich dabei klar zu machen, ist, das ist nicht der Weg, diese Frage, was habe ich falsch gemacht? Der Versuch, mein Ich dadurch loszuwerden, meine Ich-Verhaftung, dass ich an mir selbst rumkrittele und mich selbst verprügele, führt nirgendwo hin. Außer zu mehr Schmerzen. Und wenn wir in dieser falschen Programmierung drin hängen, dass wir denken, mehr Schmerzen ist gut, dann führen wir das fort unter Umständen. Aber das ist nicht, worum es letztendlich geht. Weil es letztendlich auch bedeutet, dass ich mir über meine Motivation gar nicht klar bin. Die Motivation, die dahinter steckt, wenn ich mich selbst auseinandernehme, ist nicht der Wunsch nach Befreiung, sondern es ist eine Form von Selbsthass. Ich ertrage mich nicht. Und deswegen will ich mich selbst bestrafen. Der Zen-Weg sollte ein Weg der Befreiung sein. Und ihr solltet ihn und eure Übung danach beurteilen, wie ihr mit euch umgeht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch selbst bestraft, dann läuft da irgendetwas schief. Darum geht es nicht. Das heißt nicht, dass ihr euch nicht unangenehmen Situationen aussetzen könnt oder sollt, wenn es dran ist. Aber wenn ihr bei euch selbst dieses Muster seht, dass ihr anfangt zu denken, nimm das zur Strafe. Wenn ihr in so einer Schleife drin hängt und das immer weiter vertieft, dann ist es wichtig, euch klarzumachen, ihr seid auf einem Weg, aber nicht auf dem Weg des Zen. Der Weg des Zen soll zur Befreiung führen. Und dann ist es wichtig, dahin zu schauen, was ihr tun könnt, um diesen Weg nicht fortzusetzen. Wenn ihr sowas macht, wenn ihr die ganze Zeit dabei seid, euch zum Beispiel selbst zu beschimpfen, dann tretet einfach mal einen Schritt zurück, fragt euch, ob das in irgendeiner Hinsicht zur Befreiung beiträgt. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach die Entscheidung treffen, ich höre jetzt auf damit. Und da wir das so einfach nicht können, könnt ihr einfach Sachen benutzen, die wir gelernt haben, wie Atemzählen und einfach sagen, ich lasse das vielleicht weiterlaufen, aber meinen bewussten Geist richte ich jetzt wieder auf den Weg zur Befreiung. Und der Weg zur Befreiung ist in diesem Fall das nicht weiter fortführen. Also, wenn wir immer diese Geschichten hören, die sich so anhören wie Misshandlungen, dann ist es wichtig, dass ihr euch klar macht, was die Motivation hinter dem Ganzen ist. Und dass ihr bei euren Lehrern und Lehrerinnen prüft, aber auch bei euch selbst prüft, ist die Art, wie die mit euch umgehen und insbesondere, wie ihr mit euch selbst umgeht, ist das heilsam? Führt das zur Befreiung oder führt das zu Selbsthass, Selbstzerfleischung? Letzteres führt nicht zur Befreiung. Und sich damit zu beschäftigen, ist schlechter als gar nicht zu üben. Wenn man sich in sowas reinsteigert, dann wäre es eigentlich besser, überhaupt nicht zu sitzen. Also wenn ihr sowas bei euch selbst feststellt, diese Tendenz, achtet mal drauf, ob das bei euch mitschwingt. Und dann schaut euch an, ob das wirklich heilsam ist, ob sich das heilsam anfühlt. Und wenn nicht, dann hört einfach auf damit. Geht zurück zum Atem, zählt euren Atem und lasst das einfach hinter euch. Gut, so viel zu verdorbenen und ins Innerste verfaulten Menschen, die aus dem Orden rausgeschmissen werden müssen. Vielen Dank.